Lasst uns über Depressionen sprechen, weil es jeden treffen kann, weil wir uns das nicht einbilden, weil wir nicht einfach nur traurig oder müde sind, weil Menschen mit Depressionen sich von außen nur eines wünschen: Verständnis. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Nikolas Doster und wir gehen heute mit verschiedenen Themen in die Folge 53. Zu Beginn möchte ich, wir haben ja die letzten beiden Folgen für alle, die da schon dabei waren, über das Flow-Gerät von der Firma Neuroscience, Flow Neuroscience, gesprochen. Beziehungsweise, ich habe euch ja erzählt, ich habe eine Kooperation begonnen mit der Firma Flow Neuroscience, um dieses Flow-Gerät zu testen. Für alle, die jetzt da noch gar nicht dabei sind, für alle, die auf Instagram und YouTube auch noch nicht dabei sind, alle Interviews nicht gesehen haben, ganz, ganz kurze Zusammenfassung. Ich habe diese Kooperation vorgeschlagen bekommen von der Firma. Die haben gesagt, wäre das nicht was für den Podcast? Dann habe ich gesagt, ja, ich würde es dann gerne erstmal ausprobieren, um im Podcast dann aber auch wirklich realistisch darüber berichten zu können. Und da haben wir uns dann darauf geeinigt, dass die mir kostenlos ein Gerät zur Verfügung stellen. Sonst nichts, also keine Bezahlung, kein Honorar oder sowas. Ich darf das Gerätchen jetzt erstmal testen. Jeder, der es noch nicht gesehen hat, stellt euch das so vor wie so eine 3D-Brille, die man sich so aufsetzt. Also nicht 3D-Brille, sondern eher diese virtuellen Brillen, die man sich aufsetzt. Und es ist ein Gerät, das auf den Kopf gesetzt wird, hat zwei so Sensoren, die über befeuchtete Pads, also da ist irgendeine Flüssigkeit drauf, den Kopf mit Gleichstrom bearbeiten, sage ich jetzt mal. Und über diese Gleichstrombehandlung wird die Neuroplastizität angeschoben und das Gehirn kann sich eben wieder besser an neue Situationen anpassen, neue Synapsen bilden und alles, was ihr so, also es ist ja gerade bei Depressionen als Behandlung entwickelt worden, gerade bei Depressionen kann es eben dabei helfen, wieder Stabilität zu bekommen und dann auch die richtigen Schritte zu gehen, ob es jetzt eine Therapie ist, ob man für sich selbst viele Dinge machen möchte, Hobbys, Sport, was weiß ich, irgendwelche neuen Pläne, was Bewegung angeht. Also man kann damit durch diese neue Stabilität für sich Selbstwirksamkeit wieder erreichen. Die Studien, die ich davor gesehen habe, deuten darauf hin, dass eben sehr, sehr viele Menschen darauf ansprechen. Also ich würde es jetzt einfach mal als zwei Drittel bezeichnen und natürlich auch ein paar nicht. Das gibt es ja immer, dass es bei jeder Behandlung Menschen gibt, die gut darauf ansprechen, manche weniger gut, manche gar nicht, manche super, für manche ist es der heilige Gral. Und bei dieser Methode ist es eben so, dass es auch in Verbindung mit anderen Behandlungen besonders gut anschlägt, also mit Antidepressiva zum Beispiel oder in Therapie dann besonders gute Ergebnisse zu zeigen scheint. Also Langzeit fehlen dann noch die Studien, aber Kurzzeitstudien gibt es dann schon einiges und die sehen wirklich gut aus. Für mich ist es ja, ich bin ja tatsächlich nicht mehr wirklich überzeugt von Antidepressiva. Ich verteufel das nicht und jedem, dem es gut tut, das ist auch in Ordnung. Ich für mich würde es nicht mehr machen, einfach weil ich nur Nachteile habe, aber dazu komme ich nachher nochmal. Für mich ist es das Tolle, dass es so aussieht, als könnte dieses Gerät für die Menschen, die eben darauf ansprechen, vielleicht sogar dieses Antidepressivum ersetzen, weil es also bei mir, und darüber spreche ich auch gleich, die gleichen Dinge ausgelöst hat. Ein Antidepressivum soll ja immer eigentlich entweder dafür sorgen, dass man ein bisschen runtergedämpft wird, wenn man so drüber ist, so drüber angetrieben ist, soll für Stimmungsaufhellung sorgen und antriebssteigernd wirken, wenn man eben das nicht hat. Also je nachdem, wie es einem geht, soll das richtige Antidepressivum dann dafür sorgen, dass die fehlenden Mechanismen stabilisiert werden und man dementsprechend auch wieder in den Alltag kommt. Ich bin jetzt gerade, was das Flow-Gerät angeht, in der Woche 3, also ich habe jetzt 2,5 Wochen hinter mir, das heißt, ich habe heute die 13. Behandlungssession hinter mir und ich habe echt einige Erfahrungen schon damit sammeln können. Grundsätzlich ist es so, dass man das Flow-Gerät benutzt für 10 Wochen, es gibt 3 Aktivierungswochen sozusagen und 7 Wochen, die stabilisierend wirken. In den ersten 3 Wochen ist es auch so, dass man das täglich benutzt für eine halbe Stunde. Und in diesen Stabilitätswochen später für Auch für eine halbe Stunde, aber nicht mehr täglich, sondern zweimal die Woche. Dieses 10-Wochen-Programm ist jetzt erstmal so die Behandlung bei Depressionen, die man mit dem Flow-Gerät machen kann. Ist aber nicht so, dass es damit dann endet, sondern man kann das weitermachen, wenn es einem gut tut. Oder man hört dann eben auf, wenn es einem wirklich gut geht und kann das dann immer wieder bei Bedarf rausholen und wieder neu anschieben. Wobei ihr meine Philosophie dazu ja kennt. Ich denke, wenn man wieder stabil ist, fähig ist, Veränderungen vorzunehmen und auch herausgefunden hat, welche Veränderungen im Leben es denn dann braucht, um aus diesen Krisen, Ängsten und Depressionen herauszukommen, also alles, was jetzt nicht körperlich ist, dann kommt es ja meistens aus diesen Gründen nicht wieder. Aber selbst wenn, hat man dann ein Gerät, also wenn man darauf anspricht, das man immer wieder benutzen kann. Und dazu gibt es auch verschiedene Pläne, was die Anschaffung angeht. Denn, das ist noch so ein kleines Manko, von den Krankenkassen in Deutschland wird es noch nicht übernommen. Da fehlen noch ein, zwei kleine Schritte. Im ersten Interview, das ich mit dem Deutschlandchef von Flow Neuroscience geführt habe, deuten so die Zeichen darauf hin, dass es in den nächsten 2-3 Jahren vielleicht soweit sein sollte. Und ja, dabei geht es aber tatsächlich eher um, also ich würde es fast deutsche Probleme nennen, also es geht jetzt wirklich darum zu beweisen, ob das in der deutschen Bevölkerung funktioniert, weil beispielsweise in Amerika oder in Großbritannien sind die da schon wieder Schritte weiter und ja, da ist es natürlich auch etwas anders, diese Geräte einzuführen. Wir in Deutschland haben da wie in allem andere Hürden zu überspringen, aber das ist ein anderes Thema. Was ist denn jetzt bei mir so passiert, nachdem ich begonnen habe, das Flow-Gerät zu benutzen? Und dazu muss ich aber erstmal sagen, ich habe kurz davor, werde ich gleich auch nochmal ausführlich erklären, meine Antidepressiva-Dosis von Venlafaxin 225 Milligramm auf 150 Milligramm reduziert. Ich möchte nämlich jetzt mit Antidepressivum komplett aufhören. Es hat bei mir nie irgendwas gebracht. Wie gesagt, erkläre ich gleich. Also ich habe das reduziert und Venlafaxin ist bei mir tatsächlich so eine Sache, wenn ich das schon nur 1-2 Stunden später als üblich nehme, bin ich den ganzen Tag müde und kann mich ganz schwer konzentrieren. Ich muss das also eigentlich immer zum gleichen Zeitpunkt nehmen. Ich nehme das normalerweise morgens um 9 Uhr. Manchmal klappt es halt nicht, manchmal vergesse ich es, obwohl ich 3 Wecker und Erinnerungen dafür stelle natürlich. Aber was ich damit sagen will, ist, dass es eben da schon so richtig krass negativ wirkt und es hat auch einen Grund, Venlafaxin hat eine sehr Halbwertigkeit, beziehungsweise die Halbwertszeit von Venlafaxin ist so zwischen 2 und 5 Stunden, glaube ich, was ich jetzt so recherchieren konnte, je nach Organismus natürlich. Das heißt, nach Einnahme des Präparats hat man nach, nehmen wir mal 3-4 Stunden so im Durchschnitt, schon nur noch die Hälfte an Präparat übrig. Nach nochmal 3-4 Stunden sind es dann schon nur noch ein Viertel, dann irgendwie 7,5%, dann 3%. Also das heißt, innerhalb von einem Tag verliert man dann schon mal auch die ganze Menge, was auch total gut erklärt, wenn ich die Tablette, beziehungsweise die Pille ist es ja eher, vergesse zu nehmen, dann geht es mir am nächsten Tag richtig schlimm. Also ich bekomme tatsächlich, also ich nehme das immer um 9 Uhr und ich bekomme, wenn ich das nicht nehme, nicht rechtzeitig, so ab 12, 1 Kopfschmerzen. Dann werde ich müde und dann merke ich schon, oh, habe ich mein Venlafaxin heute genommen? Ich vergesse es ganz selten, weil leider habe ich das auch oft ohne, dass ich es vergesse, sondern das ist einfach eine normale Nebenwirkung, die dann gegen Abend wieder aufhört. Wenn ich es aber nicht genommen habe, dann wird es gegen Abend noch viel schlimmer und dann wird mir noch schwindliger und ich kann tatsächlich dann irgendwann gar nicht mehr am Leben teilnehmen. Am nächsten Morgen geht es dann von da aus weiter, wird immer, immer schlimmer. Und so gegen, also 1,5 Tage, nachdem ich es hätte nehmen sollen, bin ich echt für ein paar Tage nicht mehr fähig, am Leben teilzunehmen. Also gar nichts, da geht echt gar nichts mehr. Da kann ich kaum noch irgendwie vom Bett aufstehen, weil ich dieses Medikament nicht genommen habe. Und ist ja auch irgendwie klar, wenn diese Halbwertszeit so niedrig ist. Jetzt weiß ich gar nicht, ob Halbwertszeit wirklich richtig erklärt rausgekommen ist. Also das bedeutet, ich nehme meinetwegen, also 225 Milligramm nehme ich ja ein an Venlafaxin, habe dann 100% von diesem Wirkstoff eingenommen und nach der Halbwertszeit, also nach, sagen wir mal, ungefähr 3 Stunden, habe ich schon nur noch die Hälfte des Wirkstoffs in meinem Körper übrig. Und diese 50% halbieren sich dann wieder nach 3 Stunden, also noch 25%. Diese halbieren sich dann wieder. Dann haben wir nur noch 12,5%. Und so geht es eben weiter und dann merkt man, es ist relativ schnell nicht mehr so viel da. Die allermeisten anderen Antidepressiva haben höhere Halbwertszeiten. Also Venlafaxin ist jetzt nicht die Ultra-Ausnahme, aber eines der wenigen, das wirklich eine geringe Halbwertszeit hat. Ich habe mir gerade mal noch die Mühe gemacht, ein bisschen zu recherchieren, beziehungsweise meine Recherchen von vorher, die ich für meinen Antidepressiva-Ratgeber gemacht habe, nochmal rauszukramen. Und, also ich gucke nochmal gerade rein, Venlafaxin, genau, das war so um die 5 Stunden Halbwertszeit plus minus 2 Stunden. Dagegen, was viele vielleicht auch nehmen, es gibt Amitriptylin, hat so um die 10 bis 50 Stunden. Und das, also nimmt da vielleicht immer so den Mittelwert raus, weil das eben je nach Organismus anders verarbeitet und verstoffwechselt oder was auch immer es wird. Und was haben wir noch? Bupropion kennen vielleicht auch einige, hat so eine 14 Stunden Halbwertszeit, wobei das nochmal besondere Mechanismen hat. Mirtazapin 20 bis 40 Stunden. Escitalopram 27 bis 32 Stunden. Citalopram 35 Stunden. Sertralin 26 Stunden. Also, und da merkt ihr schon den Unterschied. Bei Venlafaxin halbiert sich das, was an Wirkstoff ankommen soll, nach 3 Stunden. Und bei Sertralin nach 26 Stunden. Und dann ist auch klar, wenn ich das vergesse, warum das so problematisch ist. Der Körper muss ja dann in allerkürzester Zeit irgendwie bemerken, oh, ich muss da etwas auffangen, was jetzt normalerweise immer irgendwo anders herkam. Also in dem Fall wurden ja die Hormone wieder Aufnahme gehemmt. Serotonin und Noradrenalin im Fall von Venlafaxin. Und das funktioniert dann halt einfach nicht so schnell. Das braucht eine längere Anpassungszeit auf jeden Fall. Und jetzt aber zurück zum Flow-Gerät. Also, wir wissen jetzt, ich habe mein Antidepressivum reduziert, was normalerweise für 1 bis 4 Wochen große Probleme bei mir sorgt, weil sich mein Gehirn, mein Körper da eben anpassen muss und Venlafaxin diese kurze Halbwertszeit hat. Ich habe das reduziert und ich glaube 3 Tage danach mit dem Flow-Gerät begonnen. Das hat sich leider so ergeben, weil ich mit meiner Ärztin vorher schon einen Umstellungs- bzw. Absetzplan besprochen habe und dann eben die neue Dosis schon hier hatte und nehmen musste. Die Ergebnisse bzw. das, was ich jetzt erlebt habe mit dem Flow-Gerät, war dann aber eher erstaunlich, denn ich hatte nicht die ganz üblichen Symptome, wenn ich eben Schritte reduziere bei meinem Antidepressivum. Das habe ich nämlich schon häufiger gemacht. Ich habe ja auch schon häufiger versucht, das abzusetzen. Leider kläglich scheiternd. Und das Flow-Gerät hat also irgendwie etwas verändert, auf jeden Fall, durch die täglichen Behandlungssessions. Ich hatte nicht annähernd solche großen Probleme, das Antidepressivum oder die Reduktion zu verarbeiten bisher. Klar, es gab auf jeden Fall Momente, es gab Tage, die dabei waren, in denen ich gemerkt habe, wow, meine Stimmung ist heute wirklich schwierig, was auch so ein bisschen mit dem Schlaf zu tun hatte, denn ich habe auch immer Schwierigkeiten mit dem Schlaf, wenn ich Reduktionsschritte im Antidepressivum mache. Aber nichtsdestotrotz ging es mir insgesamt wirklich viel, viel besser, also grundsätzlich besser schon und viel, viel besser, als wenn ich sonst diese Reduktionsschritte gemacht habe, vor allem so große Schritte wie von 225 auf 150 Milligramm. Wenn ich so eine Flow-Behandlungssession hinter mir habe, ich fühle mich tatsächlich anders. Es ist, vielleicht ist es auch der Placebo-Effekt, das werden wir jetzt mit der Zeit noch rausfinden, aber diese Behandlung löst in mir aus, dass ich mich besser fokussieren, besser konzentrieren kann und dass ich auch total angetrieben bin, was meine Projekte angeht. Also ich kann mich danach wirklich super leicht an meinen Schreibtisch hier setzen, Aufnahmen machen, meine Buchprojekte weitertreiben, schreiben. Also ich wirklich, es ist wirklich schön, das so zu erleben, dass es diesen Zustand auch geben kann. Ihr wisst ja, ich habe ja leider diese chronifizierte Form der Depression, die, also natürlich niemand weiß, ob sie dann doch irgendwann mal wieder vergeht, aber jetzt ist sie halt seit Jahren in dem Zustand da. Die Symptome habe ich super im Griff, ich kann super damit leben, ich weiß auch, wie man das ungefähr macht. Aber dennoch ist es natürlich schon schön, wenn es ab und zu mal diese Tage gibt, wo ich mich fühlen kann, als hätte ich keine Depression, also gar keine Depressionsbeschwerden. Das kommt ja durch die chronifizierte Form eher selten vor. Also da war ich echt überrascht, dass schon nach so kurzer Zeit, nach ein paar Tagen, das wirklich abgefedert wurde, dass ich mein Antidepressivum reduziert habe, was normalerweise große Probleme bereitet, und auf der anderen Seite sich die anderen Symptome ja total in Luft aufgelöst hatten erstmal. Und jetzt ist es natürlich, bin immer ein bisschen vorsichtig, weil ich spreche ja nur so aus meiner subjektiven Erfahrung raus. Ja. Ich war zwischendurch mal 2 Tage wirklich total krank, bin nachts mit Schüttelfrost aufgewacht und habe mich nicht gut gefühlt. Und jetzt kann ich natürlich nicht so richtig sagen, was ist jetzt Reduktion, Antidepressivum, was ist Flowgerät, was bewirkt es positiv, negativ, wo bin ich halt einfach mal ein bisschen krank gewesen, weil ich mir irgendein Virus eingefangen habe. Also es ist natürlich immer nicht so ganz leicht zu beantworten. Insgesamt, wenn ich es jetzt die ersten 2,5 Wochen mal bewerte, habe ich deutliche positive Auswirkungen gespürt. Eine negative Sache für mich habe ich aber auch feststellen müssen, an der ich dann aber am Ende auch selber schuld bin. Ich habe das Gerät benutzt zu einer Zeit, in der mich es total aktiviert hat und ich dadurch schlechter schlafen konnte. Also ich habe die Flow Sessions am Anfang so zwischen 16 und 17 Uhr gestartet und habe gemerkt, danach habe ich euch ja gerade erklärt, ich bin dann total angetrieben und habe dann Ideen und sprüh vor Kreativität. Und das ging dann so bis nachts 1, 2, 3 Uhr und ich musste dann meistens wirklich wieder aufstehen und habe dann so meiner Kreativität erstmal freien Lauf gelassen und das Ganze zumindest mal auf Papier gebracht, was übrigens sowieso ein Tipp für jeden ist, der an Schlafstörungen leidet. Wenn ihr Gedanken im Kopf habt, dann schreibt die mal raus. Das hilft bei vielen, dass sie dann zumindest mal für ein paar Stunden ruhen und ihr schlafen könnt. Ich habe das dann aber ja natürlich weitergelernt und auf morgens so zwischen 8 und 10 Uhr verändert. Und da muss ich sagen, habe ich jetzt wieder gar keine Probleme. Also ich merke auch wieder diesen Aktivierungseffekt, der durch die Venlafaxin-Einnahme dann ein bisschen gedämpft wird. Also das ist tatsächlich von Anfang an auch schon so. Immer wenn ich Venlafaxin nehme, habe ich 2, 3, 4 Stunden danach so ein Tief, so ein richtig heftiges Tief, was ich ohne Venlafaxin-Einnahme nicht habe. Da habe ich dann andere Probleme, aber ich hoffe, dass eben, wenn ich es abgesetzt habe, das auch gar nicht mehr da ist. Und das Flowgerät sorgt eben morgens dafür, dass ich aktiviert angetrieben bin, bis dieses Venlafaxin-Tief eintrifft und danach geht es eigentlich ganz normal weiter. Obwohl ich gegen 17, 18, 19 Uhr nochmal so einen Schub habe, wo ich merke, oh, jetzt bin ich nochmal kreativ, jetzt bin ich nochmal angetrieben, jetzt möchte ich nochmal ein bisschen was machen, wenn ich nicht gerade gar nicht in der Nacht vorher geschlafen habe. Also auch das konnte ich schnell lösen und das hat mir aber auch der Phil, also der Deutschlandchef von Flow, schon gesagt, dass es bei manchen Menschen wirklich total aktivierend wirkt. Die müssen halt gucken, dass sie es morgens dann schon die Behandlungssession hinter sich kriegen. Und bei manchen Menschen, die werden aber auch tatsächlich müde. Also wenn du jetzt zu den Leuten gehörst, die dadurch müde werden würden, dann wäre das vielleicht auch gut für den Schlaf oder hilft dann eben abends besser ins Bett zu kommen, je nachdem, wie es bei dir eben wirkt. Unter dem Strich, ich bin total positiv überrascht für den Moment. Wir haben jetzt 2,5 von 10 Wochen hinter uns. Oder hinter mir. Und ich bin super gespannt, wie es weitergeht. Hoffe, das bleibt so und ich werde dadurch noch weitere positive Überraschungen erleben, also vor allem, was das Absetzen angeht. Und ich würde sagen, dazu kommen wir auch jetzt. Denn, wie ich es vorhin schon angekündigt habe, ich habe wirklich gar keine Lust mehr auf Antidepressivum. Ich habe von Anfang an nie einen positiven Nutzen von diesen Medikamenten gehabt. Ich bin tatsächlich, das muss man so ehrlich sagen, falsch beraten worden. Wer mein Buch Dein Weg aus der Depression schon gelesen hat, der hat dazu auch schon einige meiner Stories gelesen, wie das dazu kam und was das auch für eine seltsame Situation damals war bei dieser Psychiaterin und auch einer anderen Ärztin, also von denen ich mich eigentlich beraten lassen wollte oder von denen ich mich auch beraten lassen habe, ob ich Antidepressiva nehme und welche ich nehme. Ich habe mich damals zu einem Antidepressivum entschieden, weil meine Therapeutin, mit der ich am Schluss recht gut sprechen konnte, gesagt hat, naja, wenn jetzt wirklich gar nichts hilft und du nur noch verzweifelt bist aufgrund deiner Situation, und ich war wirklich verzweifelt, weil ich schon ein Dreivierteljahr total unfähig war, am Leben teilzunehmen, dann lass dich doch mal beraten, was diese Medikamente angeht. Du musst es dann ja nicht nehmen. Und so habe ich es auch gemacht. Ich habe einen Psychiatertermin gemacht und bei einer zweiten spezialisierten Ärztin auch nochmal so einen zweiten Meinungstermin. Habe mich aber auf den Psychiatertermin am Anfang schon ziemlich verlassen. Da war eine Ärztin, die hat mit mir gesprochen und die hat gesagt, ob ich denn Antidepressivum jetzt nehmen möchte oder nicht. Und ich habe gesagt, oh, ich bin so unsicher, ich habe Angst vor den Nebenwirkungen, ich will nicht zunehmen und meine Persönlichkeit verändert sich. Hat auch viele dieser Vorurteile, die wir ja jetzt hoffentlich mit den Interviews mit dem Professor Pschorr aus dem Weg geräumt haben, in mir. Und dann hat sie gesagt, naja, ich habe da ein Präparat, das macht dich nicht dick und du hast maximal in den ersten 2 Wochen Bauchschmerzen. Ich bin dann aber, nachdem ich das Rezept eingelöst habe, nochmal zu ihr gegangen und gesagt, Mensch, da sind so viele Nebenwirkungen drin und ich habe doch Bedenken. Und sie hat gesagt, naja, schau dir mal eine Aspirin an, da gibt es auch viele Nebenwirkungen, die dann nicht eintreffen. Und so habe ich dann angefangen, das Antidepressivum einzuschleichen mit 37,5 Milligramm, dann mit 75, dann mit 150. Das war so ihre Empfehlung, also ziemlich schnell nach oben innerhalb von, ich weiß gar nicht, 6 Wochen. Und mir ging es damit eigentlich nur schlecht. Und ich weiß noch, ich habe so nach 3 Monaten angerufen bei ihr, gesagt, also mir geht es nicht gut damit, was machen wir, was können, sollen wir einen Termin machen oder gibt es da ein anderes? Und dann hat sie mich wirklich da total erbost, irgendwie so völlig im Regen stehen gelassen und ja, wir nehmen ja noch nicht mal die Höchstdosis und das können wir ja noch anpassen und also jetzt nehmen Sie doch erstmal das noch weiter, es ist ja auch noch nicht lang und danach erhöhen wir das erst nochmal und dann gucken wir weiter. Gerade durch die Interviews mit dem Professor Pschorr, unserem Spezialisten für Antidepressivum, habe ich jetzt natürlich gelernt, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, nach 6 Wochen mit einem Antidepressivum weiterzumachen, wenn man gar keine Wirkungen spürt, sondern nur Nebenwirkungen. Ich habe auch gelernt, dass die hyperbolische Kurve schon zu Beginn dazu führen muss, dass es eigentlich Wirkungen oder Nutzen daraus gibt, weil es eben zu Beginn schon irgendwann auf 80% der Rezeptorbelegung hochgeht und egal wie viel man danach noch hochdosiert, also da kann man auch 500 Milligramm nehmen, was wahrscheinlich irgendwann tödlich wirkt oder ganz, ganz schlecht fürs Gehirn. Aber in der Theorie würde das nicht dazu führen, dass man 100% dieser Rezeptorenbelegung erwischt, weil es einfach nicht geht. Und über diese offensichtliche Falschberatung bin ich im Nachhinein wirklich enttäuscht und ich bin da aber auch eher von mir selbst enttäuscht, weil ich das nicht hinterfragt habe. Ich habe mich darauf verlassen, ich habe gehofft, es wirkt. Ne? Ich habe gedacht, jetzt habe ich ein Medikament und jetzt kann ich weitermachen, jetzt kann ich wieder funktionieren, was natürlich sowieso der falsche Gedanke ist. Nichtsdestotrotz hatte ich dann dieses Venlafaxin eben schon auf 225 Milligramm irgendwann hochdosiert und es hat nicht geholfen. Meine Therapeutin war dann auch so ein bisschen am Ende mit ihrem Latein. Ich bin dann in eine Klinik gegangen. Dort gab es einen recht guten Arzt, was Antidepressiva angeht. Also auch nicht hundertprozentig, weil er zu mir gesagt hat, wir reizen das nochmal weiter aus, wir gehen nochmal ein Stück höher mit der Dosis. Wenn es gerade nicht wirkt, vielleicht wirkt es dann. Was ja keinen Sinn macht, wie ich es gerade erklärt habe, durch die hyperbolische Kurve. Also auch da wieder falsch beraten. Und das Ding ist, ich hätte es auch irgendwann einfach abgesetzt und gesagt, gut, wirkt halt nichts, aber dieses Absetzen ist die absolute Hölle. Und jeder, der Venlafaxin nimmt, stimmt mir da auch immer zu oder rollt mir den Augen und sagt, ja, oh Gott, das ist bei mir auch so. Weil es eben durch diese geringe Halbwertszeit super krass wirkt, wenn man es nicht mehr nimmt, wenn man es reduziert, wenn man es mal eine kurze Zeit vergisst. Was bei mir dazu führt, ich habe es schon mal versucht abzusetzen und ich bin dann, ich weiß gar nicht, alle 2-3 Wochen bin ich einen Schritt nach unten gegangen, also immer 37,5 Milligramm. Zuerst begleitet durch diese Psychiaterin, die mich damals falsch beraten hat. Irgendwann hat sie mich so genervt, dass ich es dann alleine einfach weitergemacht habe und mit meinen Hausärzten besprochen habe. Und es ging eigentlich immer recht gut. Bis 37,5 Milligramm bin ich runtergekommen von der Dosis. Die habe ich dann ein paar Wochen genommen und gesagt, so, jetzt nehme ich es nicht mehr, jetzt höre ich auf. Ich glaube, ich hatte es dann auch einmal vergessen und habe gesagt, komm, dann nehme ich es jetzt halt einfach nicht mehr und schleiche es jetzt ganz aus. Und dann ging wirklich die Hölle los. Also es war wie, als wäre ich wieder in den allerschlimmsten Depressionszeiten. Der Professor Pschorr hat es ja auch beschrieben mit Rebound-Depressionen, die leider gerade nach Venlafaxin kommen können, die dann häufig noch schlimmer ausfallen. Und das Schlimmste daran ist, dass das Medikament, das man vorher genommen hat, gerade Venlafaxin, dann plötzlich nicht mehr wirkt. Gut, bei mir kein Problem, weil es ja eh nie irgendeinen Nutzen gebracht hat. Aber trotzdem, schon echt eine krasse Situation. Also ich habe es wirklich beim ersten Mal 1,5 Wochen ausgehalten, beim zweiten Mal 2 Tage. Dieses Ausschleichen wirklich bis zum Ende durchzuziehen einfach. Ich konnte das nicht mehr, weil auch meine mentalen Fähigkeiten, das ging mir so an die Substanz. Ich habe nur noch geweint, ich war völlig hoffnungslos und nur noch suizidal. Und das ist ja schwierig dann, ne? Also wenn man dann nur noch suizidal ist, dann nimmt man eine dieser Pillen und dann ist es wieder weg. Also dieser ganze Absetz, diese Absetzproblematik hört dann wieder auf. Also nicht alle körperlichen und mentalen Symptome hören dann auf, aber dieses Suizidale ist dann auf jeden Fall weg, diese Trauer ist weg. Und das ist natürlich etwas, was ich nicht haben wollte und was wirklich schlimm für mich war. Denn jetzt habe ich ein Medikament, das mir nur Nebenwirkungen beschert. Ich schwitze unglaublich, ich habe Mundtrockenheit, ich habe ständig Kopfschmerzen davon. Ich bin dauermüde dadurch, also ich bin immer so ein bisschen runtergefahren. Ich habe nur 60% meiner Leistungsfähigkeit überhaupt zur Verfügung. Und es kann theoretisch tatsächlich nichts anderes mehr sein, weil ich seit 5 Jahren nehme und seit 5 Jahren auch verschiedene Prozesse durchlaufen habe, in denen ich versucht habe, mich immer wieder mal anders zu ernähren. Also ich ernähre mich grundsätzlich vegan, aber ab und zu mal glutenfrei und da nochmal Allergikum weggelassen oder mal dazugenommen. Und es hat sich eigentlich nie am Zustand was verändert, außer wenn ich das Venlafaxin nach oben oder runter reduziere. Und ich bin ganz sicher, wenn ich es mal ganz loswerde, dann habe ich eine ganz andere Situation. Plus zusätzlich haben mir viele Menschen, na, was heißt viele? Also einige Menschen haben mir erzählt, dass sie das Antidepressivum, nachdem sie nur noch Nebenwirkungen oder nur Nebenwirkungen hatten, losgeworden sind und dann sich eben besser gefühlt haben. Und das möchte ich auch erreichen. Ich habe jetzt begonnen, so wie ich es gerade bei dem Flow-Gerät-Thema schon erzählt habe, ich bin von 225 auf 150 Milligramm runterdosiert. Normalerweise habe ich da große Probleme beim Runterdosieren, aber diesmal eben weniger. Durch das Flow-Gerät nehme ich jetzt einfach mal an. Und ich habe einen Absetzplan. Ich möchte ihn auch mit euch teilen, weil vielleicht wollt ihr das ja nachbauen. Vielleicht ist jemand, der sagt, oh, ich habe da auch ein Medikament, mit dem habe ich Probleme. Oder ich nehme Venlafaxin. Das hat der Professor ja auch gesagt. Das bringt fast schon traditionell immer Probleme mit sich. Würde mich auch interessieren, ob es jemanden gibt, der durch Venlafaxin keine Probleme beim Absetzen hat. Oder wenn er es mal vergisst, könnt ihr mir gerne per E-Mail schreiben. info@nicolasdoster.de. Also, mein Plan ist, und das habe ich ja mit dem Professor Pschorr auch so ein bisschen besprochen in der letzten Podcast-Folge, plus ich habe es jetzt mit meiner Hausärztin besprochen, die unterstützt mich da auch exakt so. Die ist auch sehr gespannt, wie es funktioniert, weil sie sagt, sie hat natürlich auch noch mehr Kandidaten mit Antidepressivum, wo auch Probleme macht. Das Ziel ist, gar kein Antidepressivum mehr zu nehmen innerhalb von den nächsten 10 Monaten bis 12 Monaten, sage ich mal. Ich habe begonnen, von 225 auf 150 Milligramm runterzugehen, vor circa 2 Wochen. Und ich werde jetzt eine 100er Packung 150 Milligramm Venlafaxin nehmen. Eigentlich wollte ich es weniger machen, ich wollte schneller runtergehen, aber dadurch, dass ich die Flow-Kooperation habe, möchte ich natürlich nicht an Reduktionssymptomen leiden und dann diesen Flow nutzen, irgendwie zerstören oder irgendwie verfälschen. Deswegen nehme ich jetzt eine 100er Packung 150 Milligramm Venlafaxin. Danach gehe ich um die Hälfte runter auf 75 Milligramm Venlafaxin. Da hat meine Hausärztin gleich gesagt, oh, gleich halbieren und so viel runter, das ist ja das ist nicht so gut. Und da habe ich ihr die hyperbolische Kurve erklärt, dass es eben dann von 75% Rezeptorbelegung auf irgendwie 65 runtergeht und es wahrscheinlich nicht so dramatisch geht oder auf 55, sondern die schweren Schritte erst zum Schluss kommen. Also ich bin dann 50 Tage, das sind 7 Wochen circa, auf 75 Milligramm Venlafaxin. So, und jetzt kommt der Umstieg auf Fluoxetin. Ich werde dann nämlich, nachdem ich diese 75 Milligramm Packung leer habe, also diese 50er Packung, werde ich mir eine 50er Packung mit 37,5 Milligramm Venlafaxin holen und 10 Milligramm Fluoxetin. Fluoxetin erkläre ich gleich, warum ich das nehme. Aber 10 Milligramm von Fluoxetin, die sind äquivalent, also entsprechen ungefähr der gleichen Menge wie 37,5 Milligramm Venlafaxin. Also ich nehme quasi 75 Milligramm Venlafaxin vorher und dann auch wieder 75 Milligramm, nur teile ich es mir jetzt auf in 37,5 Milligramm wirklich Venlafaxin und 10 Milligramm Fluoxetin. Ich weiß, das ist jetzt viel Zahlen und viel Milligramm, aber da müssen wir gemeinsam durch. Nachdem ich das dann 7 Wochen wieder genommen habe, also 50 Tage, werde ich die 37,5 Milligramm Venlafaxin komplett weglassen und die 10 Milligramm Fluoxetin auf 20 Gramm erhöhen für 50 Tage. Das heißt, ich bin dann insgesamt 150 Tage lang auf in Anführungsstrichen 75 Gramm Venlafaxin, nur dass es in den letzten 50 Tagen 20 Milligramm Fluoxetin sind, die eben ungefähr der gleichen Menge Venlafaxin entsprechen. Nach weiteren 50 Tagen werde ich auf 10 Milligramm Fluoxetin runter reduzieren und ab da werde ich dann gucken, wie es mir geht und auf 5 Milligramm, 2,5 Milligramm, wenn das überhaupt geht. Und es gibt ja dann auch diese Ausschleichstreifen, die es in dieser holländischen Apotheke gibt. Vielleicht hole ich mir die dann noch, um dann ganz wegzukommen von Antidepressiva. Warum nehme ich jetzt Fluoxetin oder warum steige ich darauf um? Wenn ihr das nochmal genau hören wollt, hört euch bitte die Podcast-Folge 47, das Interview mit dem Professor Pschorr an. Da haben wir das nochmal ganz ausführlich besprochen. Aber es ist eben so, Fluoxetin ist ein oder das Antidepressivum, das nahezu gar keine Probleme beim Absetzen verursacht. So, und ich hatte euch ja vorhin gesagt, woran diese Absetzprobleme auch immer hängen oder ganz oft herkommen, das ist ja diese Halbwertszeit. Und nochmal zum Vergleich, Venlafaxin hatte eine Halbwertszeit von um die 5 Stunden plus minus 2, Mirtazapin von 20 Stunden zum Beispiel, Citalopram von 35 Stunden, Sertralin von 26 Stunden. Und jetzt Achtung, Fluoxetin hat eine Halbwertszeit von 4 bis 6 Tagen. Und dazu muss man wissen, dass es gibt da noch einen sogenannten Metaboliten, der auch im Körper verbleibt und der hat eine Halbwertszeit von 4 bis 16 Tagen. Und da will ich euch jetzt wirklich die Einzelheiten ersparen, weil da wird es komplex. Aber man sieht ja allein schon, die ganz normale Halbwertszeit von 4 bis 6 Tagen ist sehr, sehr lange. Und wenn wir jetzt mal einfach vom niedrigsten Wert ausgehen und sagen, naja, die Halbwertszeit von Fluoxetin sind 4 Tage. Das heißt, ihr nehmt diese 20 Milligramm oder 10 Milligramm und nach 4 Tagen sind da immer noch 5 am Arbeiten sozusagen. Nach 8 Tagen sind da immer noch 2,5 am Arbeiten, was ja dann ungefähr, also 20 Milligramm Fluoxetin entsprachen ja schon 75 Milligramm Venlafaxin. Und wenn ich jetzt 20 Milligramm Fluoxetin einnehme, habe ich nach 4 Tagen immer noch 10 am Arbeiten und bei Venlafaxin habe ich 75 eingenommen und die sind nach 5 Stunden schon halbiert auf 37,5. Also das heißt, Venlafaxin macht einfach schon gar nichts mehr, während Fluoxetin immer noch irgendwie 5 Milligramm am Arbeiten hat. Deshalb steige ich auf Fluoxetin um. Es ist von der Klasse her, wechsle ich auch total, weil Venlafaxin ist ja ein sogenanntes SNRI, also ein Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer. Und ich wechsle auf einen selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, also Noradrenalin. Das hat auch der Professor gesagt, das kann natürlich auch ein Problem sein, wenn das Noradrenalin von Venlafaxin nicht mehr Wiederaufnahme gehemmt wird. Also beim kompletten Umstieg auf Fluoxetin kann das trotzdem Probleme machen. Aber insgesamt sollte es eben den Nutzen haben, dass ich mein Vorhaben, ganz von Antidepressiva wegzukommen, umsetzen kann. Und ich bin überhaupt sehr gespannt, schaffe ich das jetzt dadurch? Also bin wirklich sehr gespannt, weil es ja schon zweimal so krachend gescheitert ist. Und wie geht es mir dann damit, wenn ich vielleicht rauskomme und wie geht es mir mit dem Fluoxetin? Fluoxetin habe ich auch schon Erfahrungen, nicht selbst, aber mit meiner Lebensgefährtin, die hat Fluoxetin. Aktuell sogar noch ein paar Milligramm, die sie nimmt und auch gerade ausschleicht, aber ihr ging es mit der hochdosierten Variante von Fluoxetin auch gar nicht so gut. Also es ist jetzt auch nicht der heilige Gral für alle, die jetzt denken, oh geil, dann nehme ich gleich Fluoxetin. Nee, ich habe bei mir selbst, bei meinen Klienten, bei den allermeisten Menschen bei Antidepressiva gemerkt, es ist wirklich für kurze Zeit, kann das mal ein Stabilisator sein. Wenn man echt verzweifelt ist, dann sage ich auch immer, ja, dann probiert's aus. Ansonsten bin ich gar nicht mehr überzeugt. Für längere Zeit macht es aus meiner Sicht gar keinen Sinn, vor allem wenn man sich vor Augen hält, wie diese Medikamente funktionieren. Und an dieser Stelle empfehle ich euch mal einen Ratgeber auf Amazon, alles über Antidepressiva. Lest euch das mal durch, was die Studien dazu sagen. Und dass seit quasi 1958 da eigentlich keine echte fortschreitende Technologie mehr geschaffen wurde, weil eben die Pharmakonzerne da keinen Nutzen und kein Geld draus schlagen können. Deswegen möchte ich weg und ich möchte auch sehen, wie geht's mir, wie geht's meinem Körper, meinem Gehirn, meinem Geist und wie geht's mir komplett, wenn ich dieses Antidepressivum los habe. Und da nehme ich euch mit auf die Reise. Wie gesagt, ich wollte euch heute mal teilen den Umstiegs- bzw. Absetzplan, falls ihr das nachbauen wollt, falls ihr damit auch ein Problem habt. Und ich möchte euch mit auf die Reise nehmen, wie es mir dann eben geht, die nächsten Wochen bzw. Monate mit diesem Ausschleichprozess. Also da werde ich euch in den Podcast-Folgen immer wieder mal informieren und ich werde euch natürlich am Ende auch nochmal eine Folge machen, wie das insgesamt so gewirkt hat, was so los war. Ich mache auch immer wieder mal so ein kleines Update-Video. Und was ich an dieser Stelle auch empfehlen kann, wenn jemand einen Absetzplan sich dadurch auch macht und so einen Ausstiegsplan mit seinem Arzt entwirft. Ich benutze da tatsächlich mein eigenes kreiertes Depressionstagebuch, weil da kann man wunderbar reflektieren und festhalten, wie geht's mir, in welcher Phase und dementsprechend auch wirklich gucken, welche Wirkung oder Nebenwirkungen kommt jetzt von welcher Medikamentenphase und mir hilft es enorm. Schreibt mir aber auch gerne hierzu eure Gedanken, eure Erfahrungen, was ihr noch so dazu sagen könnt oder wie es euch damit geht, info@nicolasdoster.de. Ich freue mich über jede Nachricht. Und weil wir gerade bei Nachricht sind, mein Buch Dein Weg aus der Depression ist ja am 26. Januar erschienen. Es war nicht überall gleich verfügbar, es war auch sehr häufig schon total vergriffen, was mich natürlich super gefreut hat. Aber alle von euch, die das Buch lesen oder gelesen haben, schreibt mir doch mal euer Feedback. Was gefällt euch, wie gefällt es euch, wo hilft es euch weiter? Ich freue mich natürlich einerseits über eure Nachrichten und über euer Feedback. Andererseits interessiert es mich natürlich auch, was hilft euch denn genau weiter? Welche Passagen gefallen euch besonders gut? Denn, so viel kann ich verraten, ich arbeite gerade wieder an einem neuen Buch. Also nicht das Buch 7 Gesichter für Depression, das ist schon fertig. Das wird am 1. September 2026 in den Buchläden erscheinen. Aber ich habe gerade wieder ein neues Projekt, das noch umfassender wird, noch fundamentaler als das erste Buch. Aber da lasst ihr euch die nächsten Monate gerne überraschen. Und dazu freue ich mich wirklich über euer Feedback, weil dann kann ich das natürlich auch so ein bisschen damit einfließen lassen. Und natürlich, wenn euch das Buch gefällt, ich freue mich über euer Feedback bzw. eure Bewertung auf Amazon, Thalia, Bücher.de, Lovely Books, Hugendubel, Dussmann, egal wo ihr es bestellt habt. Ich freue mich echt über eure Bewertungen, könnt ihr da gerne abgeben. Und lasst mir doch gerne ein paar Sterne für diesen Podcast da, wenn ihr gerade dabei seid. Einfach so ein bisschen nach unten scrollen auf Spotify oder auf Apple. Dann könnt ihr auf die Sterne klicken und einen kleinen Kommentar hinterlassen. Da freue ich mich riesig. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Das war Lasst uns über Depressionen sprechen. Wenn es dir gefallen hat, wir freuen uns über dein Feedback und eine Bewertung. Bitte bedenke, dass alles, was hier besprochen wurde, auf meiner eigenen Meinung oder der Meinung meiner Gäste basiert. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.